NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend. Zum Echo des Tages begrüßt Sie Ulrike Bosse. Wie geht es weiter in Hamburg nach der Rücktrittsankündigung des ersten Bürgermeisters Ole von Beust und nach dem Volksentscheid gegen die Schulreform? Was bedeutet der Hamburger Volksentscheid für die geplante Schulreform in Nordrhein-Westfalen? Und wie reagiert die Bundespolitik auf den Abschied von Ole von Beust? Die Berichterstattung zu diesen Fragen steht am Anfang unserer Sendung. Dies werden wir kommentieren. Weitere Themen der kommenden halben Stunde sind das Urteil im Al-Qaida-Prozess von Koblenz, der Aufruf zum Kampf gegen AIDS bei der Welt-AIDS-Konferenz in Wien, die neuen Probleme im Kampf gegen die Ölpest im Golf von Mexiko und in Bremen treffen sich 3600 Wissenschaftler zum größten internationalen Kongress der Weltraumforscher. Mit der Schulreform ist eines der zentralen Projekte der schwarz-grünen Koalition in Hamburg gescheitert. Der Architekt dieser Koalition, Hamburgs erster Bürgermeister Ole von Beust, zieht sich ins Privatleben zurück. Aber CDU und Grüne in der Hansestadt sehen keinen Anlass, ihre Zusammenarbeit grundsätzlich in Frage zu stellen. Am Tag nach der Rücktrittsankündigung und nach dem erfolgreichen Volksentscheid sprechen CDU und Grün Alternative Liste in der Hansestadt nicht davon, ob sie weitermachen, allenfalls wie, im Unterschied zu den Hamburger Bürgern. Jürgen Weretka berichtet.
Nach dem turbulenten Wochenende in Hamburg werden Wunden geleckt, die eine gescheiterte Schulreform und ein Bürgermeisterrücktritt geschlagen hat. Die grüne Schulsenatorin Christa Götsch lädt zu einer mit Spannung erwarteten Pressekonferenz ein. Sie nimmt jedoch sehr schnell all jenen den Wind aus den Segeln, die auch von ihr einen Rücktritt erwartet haben. Ja, der verlorene Volksentscheid sei eine ganz bittere Pille, gibt Götsch zu, aber ein Grund zurückzutreten sei das nicht.
Ich denke, wenn die Situation so ist, schwere See, um das mal norddeutsch auszudrücken, dann kann man nicht einfach das Schiff verlassen, sondern muss dafür kämpfen, dass das Schiff ordentlich wieder an Land kommt.
Und dafür will sie sorgen. Der bisherige Kern ihrer Politik, die gemeinsame sechsjährige Primarschule, ist zwar vom Tisch, aber kleinere Klassen und mehr Lehrer, vor allem in sozialen Brennpunkten, würden weiter verwirklicht, so Götsch. Außerdem bestehen die sogenannten Starterschulen weiter, die testweise die neue Primarschule ausprobieren dürfen. Die angeschlagene Schulsenatorin erhielt heute vom CDU-Landeschef Frank Schierer ausdrücklich Lob. Der öffentliche Schulterschluss sollte Einigkeit demonstrieren. CDU und GRL betonen immer wieder, dass es bei dem verlorenen Volksentscheid nur um eine Sachfrage geht. Der Senat behalte trotz der deutlichen Niederlage seine Legitimation. Neuwahlen lehnten beide Parteien heute ab. Die Stimmung in der Stadt ist da keineswegs so eindeutig. Bei Befragungen sprechen sich viele für Neuwahlen als sauberste Lösung aus. Im Internet befürworten sogar mehr als 70% der Teilnehmer den vorzeitigen Urnengang in Hamburg.
Also ich denke schon, dass das sinnvoll wäre, weil viele eben Ole von Beust gewählt haben und nicht unbedingt die CDU.
Also Neuwahlen will die SPD natürlich gerne, aber muss nicht sein unbedingt. Von mir aus gerne, aber Ole von Beust ist schlecht, dass er zurückgetreten ist. Mittendrin, aber ich kann den Mann verstehen. Keine Lust mehr. 9 Jahre ist das gewesen und irgendwann keine Lust mehr. Ne?
Ich denke doch, dass sie sich irgendwie noch mal wieder berappeln. Warum soll man jetzt Neuwahlen machen?
Eigentlich schon eher Neuwahlen, denke ich. Es ist jetzt einfach eine Situation eingetreten in Hamburg, die so gar nichts mehr mit 2008 zu tun hat. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl mit weiter wursteln.
Die Grünen müssen zukünftig mit einem CDU-Bürgermeister Christoph Ahlhaus leben, dem man nachsagt, ein Hardliner zu sein. Ob es dann noch für das schwarz-grüne Projekt reicht, bleibt fraglich.
Länger gemeinsam lernen. Den Grundsatz, den die Hamburger Bürger bei ihrem Volksentscheid abgelehnt haben, hatten sich auch SPD und Grüne in Nordrhein-Westfalen im Wahlkampf auf die Fahnen geschrieben. Allerdings unterscheiden sich die Pläne der rot-grünen Regierung in Düsseldorf im Einzelnen von den Plänen des Hamburger Senats. Deshalb will die neue Landesregierung in Nordrhein-Westfalen trotz des Hamburger Votums daran festhalten, berichtet Christoph Ulrich aus Düsseldorf.
Die neue Minderheitsregierung in NRW hat ganz genau nach Hamburg geschaut und fühlt sich bestätigt. Auch in Nordrhein-Westfalen planen SPD und Grüne längeres gemeinsames Lernen. Allerdings nicht so wie in Hamburg, sondern noch weitergehend. Geht es nach dem Willen von Rot-Grün, ist in 5 Jahren jede dritte weiterführende Schule eine Gemeinschaftsschule. Klasse 5 und 6 laufen gemeinsam, danach wird bis zur 10. Klasse unter einem Dach zwischen den Schulformen differenziert. Oder halt auch nicht, je nachdem, wie es die einzelne Schule machen will. So steht es im Koalitionsvertrag. Damit es aber nicht zu einem Bildungskrieg kommt, der zum Volksentscheid führt, will die Minderheitsregierung vor der Einführung erst alle Betroffenen an einen Tisch holen. Also Eltern- und Lehrervertreter, die anderen Parteien im Landtag sowie die Kommunen im Land. Deshalb hat die grüne Schulministerin Silvia Löhrmann auch keine Sorgen, dass es in NRW wie in Hamburg kommt.
Das glaube ich nicht, weil wir ja kein Verfahren und kein Konzept von Düsseldorf aus für alle Gemeinden und alle Schulen von oben verordnen, sondern weil wir Wege aufzeigen, wie die gemeinsame Schule von unten wachsen kann.
Zumal man bei der SPD, aber auch bei den Grünen aus der Vergangenheit gelernt haben wird. 1978 scheiterte eine SPD-Landesregierung schon einmal an einer Schulreform. Damals sollte die kooperative Schule eingeführt werden, ein ähnliches Modell wie heute angedacht. Per Volksbegehren kippten die Bürger die Pläne. Am Ende warf der damalige Ministerpräsident Heinz Kühn entnervt hin und übergab an SPD-Genosse Johannes Rau. Während SPD und Grüne von solchen Schulkriegen nichts mehr wissen wollen, bei der Opposition von CDU und FDP droht man dagegen mit eben jenen. Der Generalsekretär der NRW-CDU, Andreas Krautscheid, sprach davon, dass Rot-Grün mit der Gemeinschaftsschule schleichend die Gymnasien und Realschulen abschaffen wolle. Der FDP-Fraktionschef Gerhard Papke pflichtete dem bei.
Wir sehen die Realschulen und die Gymnasien akut gefährdet und appellieren an die Landesregierung, von ihren Plänen zu lassen. Ansonsten wird es einen Volksaufstand in Nordrhein-Westfalen geben, wie wir ihn jetzt in Hamburg erlebt haben.
Auch der Philologenverband NRW sprach von einem Hamburger Warnschuss für Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen. Bis zum von SPD und Grünen angedachten Schulkonsens mit längerem gemeinsamen Lernen scheint es also noch ein weiter Weg zu sein. Zumindest das hat die Abstimmung in Hamburg der Regierung in Nordrhein-Westfalen deutlich gemacht.
Uli von Beust übernahm als Hamburger Bürgermeister ausdrücklich die Verantwortung für das gescheiterte Projekt der Schulreform in der Hansestadt. Seine Rücktrittspläne allerdings kündigte er bereits an, bevor das Ergebnis des Volksentscheids vorlag, und er begründete sie mit dem privaten Wunsch nach Rückzug. Nach Dieter Althaus, Günther Oettinger, Roland Koch, Jürgen Rüttgers und Christian Wulff ist Uli von Beust der sechste profilierte Ministerpräsident der CDU, der aus dem Amt scheidet. Die Gründe waren jeweils andere. Die Bundespolitik aber war in jedem Fall betroffen. Und so ließen auch heute die Berliner Reaktionen nicht auf sich warten. Aus der Hauptstadt berichtet Peter Mücke.
Es sollte ein klares Signal der Geschlossenheit sein. Die Parteichefin und ihr jüngster Verlust gemeinsam vor der Presse.
Ich glaube, ich darf sagen, dass wir freundschaftlich zusammengearbeitet haben, dass wir uns immer aufeinander verlassen konnten. Dafür möchte ich Ole auch ganz herzlich danken.
Ja, vielen Dank, liebe Angela, Frau Bundeskanzlerin. Ich gebe den Dank gerne zurück.
Doch die Harmonie wirkte ein wenig gekünstelt. In der CDU geht die Angst um vor Auflösungserscheinungen an der Parteispitze nach dem Abgang von 6 Regierungschefs in nur 10 Monaten.
In der Summe entsteht der Eindruck eines Erosionsprozesses,
sagt der Chef der Jungen Union und CDU-Präsidiumsmitglied Philipp Missfelder.
Leider hat man momentan den Eindruck, dass auch gute Leute, die man in der CDU-Führung dringend bräuchte, eher etwas anderes in ihrem Leben machen wollen, als sich dem Gemeinwohl auch der Partei letztendlich zu verpflichten. Und ich wünschte mir, dass auch dort etwas mehr Teamgeist herrscht, als das momentan der Fall ist.
Auch der Innenpolitiker Bosbach hatte vom Eindruck eines Erosionsprozesses in der Partei gesprochen. Harsch reagiert der ebenfalls scheidende hessische Ministerpräsident Koch.
Nein, so ein Veränderungsprozess. Ich glaube, dass jede Partei immer wieder Erneuerungen braucht.
Auch Unionsfraktionschef Kauder warnt vor Panikmache. Doch richtig verstehen kann er die Entscheidung von Beusts nicht.
Ich gehöre zu denjenigen, die sagen, wenn ich eine Aufgabe übertragen bekommen habe und sie übernommen habe, dann muss ich sie auch zu Ende führen.
Doch von Beust hatte dazu offenbar keine Lust mehr. Er betont jedoch, er gehe seinen Schritt ohne Groll.
Das ist kein einfacher Schritt, aber alles hat eben seine Zeit. Und ich glaube, irgendwann ist es auch klug, nebenbei für jeden Menschen, vielleicht auch mal für einige von Ihnen, auch mal was anderes zu machen, wenn man lange Verantwortung in dem Bereich wahrgenommen hat, in dem man gewesen ist.
Gibt von Beust den Journalisten noch mit auf den Weg und der Bundeskanzlerin.
Ich bleibe natürlich fröhliches Mitglied der CDU-Familie und freue mich auf viele weitere Begegnungen hier in Berlin oder wo auch immer. Oder auch, Angela, gerne über SMS.
Ja, die Handynummer wird weiter ausgetauscht bleiben.
Beim Stichwort Austauschen denkt die SPD jedoch eher an das Auswechseln des Koalitionspartners in Hamburg.
Ole von Beust hinterlässt einen Scherbenhaufen in Hamburg. Der Rücktritt, aber auch die schwere Niederlage bei der Volksabstimmung machen Neuwahlen aus unserer Sicht unausweichlich,
sagt Generalsekretärin Nahles. Bei den Bundesgrünen ist man da etwas zurückhaltender. Parteichef Özdemir versucht es mit maritimen Vergleichen.
Das schwarz-grüne Schiff liegt jetzt quasi im Trockendock in Hamburg. Wir werden aber auch die Gelegenheit nutzen, um uns den Rumpf mal genau anzuschauen, ob er für die restlichen 2 Jahre der Legislaturperiode hält.
Bei der Bundes-FDP will man das schwarz-grüne Schiff versenken, möglichst schnell. Generalsekretär Lindner fordert Neuwahlen und sieht die Haltung seiner Partei in der Bildungspolitik bestätigt.
Von Hamburg geht also insbesondere auch ein Signal nach Düsseldorf, wo solche Fantasien eines nivellierenden Bildungssystems ja nach wie vor von den Koalitionsparteien dort geträumt werden.
Auch Bundesbildungsministerin Schawan von der CDU sieht sich bestätigt. Das Herumdoktern an Schulstrukturen solle ein Ende haben.
Es ist eine gute Nachricht für das Gymnasium. Es ist eine gute Nachricht im Blick auf das Selbstbewusstsein der Bürger. Und vielleicht ist es auch ein Impuls dafür, dass jetzt über die wirklich wichtigen Fragen des Bildungssystems nachgedacht wird.
Im CDU-Präsidium hat man damit schon begonnen. Die Partei wolle sich jetzt verstärkt mit der Schulpolitik befassen, heißt es.
Was der Rückzug von Ole von Beust für die CDU bedeutet, dazu nun der Kommentar von Marcel Güsken.
Was für ein Scherbenhaufen. Auch wenn heute in Hamburg Durchhalteparolen ausgegeben wurden, hängt die Zukunft des schwarz-grünen Bündnisses wohl am seidenen Faden. Vor allem für die CDU sind die Folgen verheerend, und zwar weit über die Landesebene hinaus. Die Union ist personell geschwächt, weil mit von Beust einer der profiliertesten Vertreter des großstädtisch-liberalen Flügels die Bühne verlässt. Sie ist in der Perspektive beschnitten, weil die schwarz-grüne Option auf Bundesebene in utopische Ferne rückt. Und sie muss einen rapiden Autoritätsverfall ihrer Vorsitzenden verkraften, weil Merkel wieder mal einen guten Mann nicht hat halten können. 6 Unionsministerpräsidenten in weniger als einem Jahr. Die Abgänge beim Führungspersonal der CDU bekommen allmählich Züge einer Massenbewegung. Zugestanden, von Althaus über Koch, Oettinger, Wulff bis zu Rüttgers, jeder hat eine andere Geschichte und andere Motive für den Rückzug. Unter dem Strich aber bleibt ein gewaltiger Aderlass an Kompetenz und Führungserfahrung. Der Union sind gute Teile einer ganzen Politikergeneration abhanden gekommen. Nach Roland Koch, der im konservativen Spektrum integrieren konnte, reißt nun von Beust mit seinem Rückzug eine Lücke am anderen Ende der Skala. Wie kaum ein anderer hat der Hamburger Bürgermeister die CDU attraktiv gemacht für neue und jüngere Wählerschichten. Dieses großstädtisch tolerante Milieu, das so wichtig ist für die Zukunftsfähigkeit einer modernen Volkspartei, könnte nun der CDU wieder verloren gehen. Und natürlich geht dies auch zulasten der Vorsitzenden. Das System Merkel, der Führungsstil der CDU-Chefin, die starke Persönlichkeiten in ihrem Umfeld nicht duldet, dürfte jetzt in der Union verschärft infrage gestellt werden. Bei Wulff und vor allem bei Koch bleibt der Verdacht, dass 2 Konkurrenten um das Kanzleramt neutralisiert wurden. Das gilt zwar nicht für von Beust, der nie ernsthafte bundespolitische Ambitionen hatte, aber Merkel muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie dem Hamburger keine Perspektive geboten hat, dass sie ihn nicht abhalten konnte von diesem Schritt, der doch so offensichtlich seiner Partei und auch der Vorsitzenden schadet. Auch das ist eine Botschaft des gestrigen Tages. Das Wort der Kanzlerin hat kein Gewicht mehr für einen wie von Beust. Der größte Schaden aber für die Union betrifft die Bündnisperspektiven. Aus dem Luftballon der schwarz-grünen Zukunftsträume ist gestern mit lautem Zischen die Luft entwichen. Was bleibt von Schwarz-Grün? Die Antwort fällt ernüchternd knapp aus. Cityräder und der Plan für eine unbezahlbare Straßenbahn. Mit der Schulreform ist das Herzstück der schwarz-grünen Zusammenarbeit gescheitert. Mit von Beust hat sich ihr Wegbereiter aus der Politik verabschiedet. Was als charmanter Aufbruch zu neuen Ufern begann, ist jetzt zum abschreckenden Beispiel geworden. Die Union trifft das besonders hart, denn gebunden an eine schwächelnde FDP auf der einen Seite und konfrontiert mit einem wiedererstarkenden linken Lager auf der anderen Seite, kommt ihr auch auf Bundesebene die Regierungsperspektive abhanden. Selbst Unionspolitiker haben heute von einem Erosionsprozess gesprochen. Und das ist tatsächlich der fatale Gesamteindruck, dass da eine Partei gegen den Niedergang kämpft. Der Rücktritt des Hamburger Bürgermeisters hat diesen Trend verfestigt, hat dem sogenannten Spin der öffentlichen Meinung einen weiteren Impuls Richtung Abstieg gegeben. Vor allem diesen Trend muss Angela Merkel wieder umkehren. Sonst ist Hamburg für die CDU ein Schritt auf dem Weg in die Opposition.
Der Kommentar von Marcel Güsken. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 18.44 Uhr. Es war ein Verfahren, das unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen stattfand. 10 Monate dauerte die Verhandlung, 119 Zeugen wurden gehört. Heute sprach das Oberlandesgericht Koblenz das Urteil gegen 2 Helfer des Terrornetzwerkes Al-Qaida. Der Prozess machte deutlich, dass die Terrorgefahr nicht gebannt ist, nur weil in Deutschland und Europa seit einiger Zeit keine Anschläge mehr verübt wurden. Aus Koblenz berichtet Holger Schmidt.
6 Jahre Haft gab es für den Angeklagten Ömer Ö. Das entsprach der Forderung des Generalbundesanwalts. 2 Jahre und 6 Monate Haft für Sermet I. Damit blieb das Gericht etwas unter dem Antrag der Staatsanwälte. Ausführlich erläuterte der erste Strafsenat unter der Vorsitzenden Richterin Angelika Blättner, wie die beiden Angeklagten das Terrornetzwerk Al-Qaida von Osama bin Laden unterstützten, indem sie Geld und Ausrüstungsgegenstände in das afghanisch-pakistanische Grenzgebiet brachten. Ömer Ö. wurde darüber hinaus auch als Mitglied von Al-Qaida verurteilt. 2-mal sei er in einem Terrorcamp gewesen und ließ sich dort an Waffen ausbilden, so der Senat. Bei Al-Qaida war er nicht irgendwer, sagt Fabian Scherf, Richter am Oberlandesgericht Koblenz und Mediensprecher.
Es ist sicherlich so, dass er hier keine bloße Randfigur gewesen ist. Er hat hier unter anderem den Bekai Harrach angeworben und der ja bekanntlichermaßen auch erhebliche Terrordrohungen über Videos hier in Deutschland übermittelt hat.
Glimpflich ging der Tag für Sermet I. aus. Er bekam zwar nicht den erhofften Freispruch, sondern eine Haftstrafe von 2,5 Jahren. Doch wegen einer langen Zeit der Untersuchungshaft und mangelnder Fluchtgefahr setzte der Senat seinen Haftbefehl außer Vollzug, zumindest bis das Urteil gegen ihn rechtskräftig wird. Doch sein Anwalt Michael Ried kündigte schon wenige Minuten nach Ende der Urteilsverkündung Revision an.
Also wir sind jetzt zunächst einmal natürlich zufrieden, dass der Herr Ilgen aus der Haft gekommen ist. Wir sind auch insofern mal zufrieden, dass in Abhebung von der Anklage hier ein deutlich anderes Urteil herausgekommen ist. Wir sind froh, dass nicht Mitgliedschaft, sondern in Anführungszeichen nur noch Unterstützung jetzt im Urteil steht. Und das gibt uns jetzt auch ein bisschen Rückenwind, nochmal die Revision, die wir einlegen werden, in Ruhe zu begründen.
Nach 61 Verhandlungstagen ist damit der bereits 2. Al-Qaida-Prozess in Koblenz zu Ende gegangen. Bereits im vergangenen Jahr wurde ein Deutsch-Pakistani zu 8 Jahren Haft verurteilt. Doch für die Ermittler ist das Thema Al-Qaida in Deutschland noch lange nicht abgeschlossen, sagt Staatsanwalt beim Bundesgerichtshof Bodo Vogler, der für den Generalbundesanwalt den Prozess geführt hat.
Uns ist es gelungen, in den letzten Jahren die Gruppe Alem Nasir etwas aufzuklären, auszuleuchten. Wir sind aber sicher, dass es nicht nur diese 3 Personen gibt, die mit Al-Qaida zu tun haben, die hier unterstützend oder fördernd für Al-Qaida tätig werden.
In Koblenz bereitet man sich schon auf das nächste Verfahren vor. Ende des Jahres könnte die Anklage gegen einen 24-jährigen Syrer aus Montabaur eintreffen, der wegen Werbung für Al-Qaida vor 10 Tagen festgenommen wurde und nun in Untersuchungshaft sitzt.
Für HIV-infizierte Menschen gab es bei der Welt-AIDS-Konferenz in Wien heute eine gute Nachricht. Die Zahl der Infizierten, die Zugang zu Medikamenten haben, steigt rasch. Ende 2008 wurden 4 Millionen Menschen mit Medikamenten versorgt. Ende 2009 waren es bereits 5,2 Millionen. Die schlechte Nachricht des Tages veröffentlichte das Kinderhilfswerk UNICEF. Während die Neuinfektionen weltweit sinken, breitet sich das HIV-Virus in Osteuropa und Zentralasien schneller aus als je zuvor. Aus Wien, Jörg Paas.
Nicht dem afrikanischen Kontinent, sondern Osteuropa und Zentralasien gilt die größte Aufmerksamkeit bei dieser Konferenz. Und das nicht ohne Grund, denn nirgendwo sonst auf der Welt steigt die Rate der HIV-Infektionen so dramatisch wie in der Region zwischen der Ukraine und Kasachstan. Das belegt eine erschütternde Studie, die der Generaldirektor des UN-Kinderhilfswerkes UNICEF, Anthony Lake, in Wien vorstellte.
In parts of the Russian Federation, HIV-Infections are reported.
In einigen Teilen Russlands ist die Zahl der HIV-Infizierten seit 2006 um 700% gestiegen. In der Ukraine sind inzwischen 1,5% der Allgemeinbevölkerung HIV-positiv. Das ist die höchste Rate in ganz Europa. Und im Herzen dieser Krise sind die Kinder und die Jugendlichen. Vor allem Heranwachsende am Rande der Gesellschaft seien bedroht. Jugendliche, die ihr ganzes Leben in Heimen verbrachten, Straßenkinder, minderjährige Prostituierte und Drogenabhängige, die oft schon im Jugendalter ihre Hoffnungslosigkeit mit der Spritze betäubten. Für sie sei die Lage hoffnungslos, so der Direktor von UNICEF. Es überrascht nicht, dass die Gesundheitssysteme in der Region damit überfordert sind. Überraschend und beschämend ist aber, dass die Systeme dort betroffene junge Menschen eher von sich wegtreiben, als sie aufnehmen und sie betreuen. Das geht bis zur Auslieferung an die Strafverfolgung. Das ist völlig unakzeptabel.
This is simply unacceptable.
Ignoranz und andauernde Vorurteile auf der einen Seite, fehlendes Geld für eine wirklich flächendeckende Versorgung mit notwendigen Medikamenten auf der anderen. Immer wieder kommen diese grundlegenden Mängel auf der internationalen AIDS-Konferenz zur Sprache, an diesem Vormittag etwa in der Rede des früheren US-Präsidenten Bill Clinton. In vielen Ländern werde das Geld für AIDS-Patienten und für die Bekämpfung von HIV nicht dort eingesetzt, wo es am nötigsten wäre. Man muss im Kopf behalten, so Clinton, dass jeder Dollar, den wir verschwenden, ein Leben gefährdet. Auf einfachem Wege sei es andererseits möglich, neue Geldquellen zu erschließen. Drei der größten Flugbörsen im Internet haben eine Art Spendenbox für uns eingerichtet, wo die Leute freiwillig etwas einzahlen können. Hunderte Millionen Dollar könnten durch solche Aktionen eingenommen werden. Am Nachmittag griff auch Bill Gates, Mitbegründer des Software-Riesen Microsoft, in die Debatte ein. Sein Thema: Vorbeugung. Denn die, so Gates, sei billiger als die Behandlung nach einer Infektion und diene dem Leben. Als Beispiel nannte er die männliche Beschneidung.
Last December I went to South Africa.
Im Dezember habe ich in Südafrika gesehen, wie Männer sich geradezu begeistert beschneiden ließen. Die Männer sagten, es sei für sie dann leichter, ein Kondom zu verwenden. Ich traf auch eine Ärztin, die an dem Tag schon 67 Beschneidungen vorgenommen hatte. Auch die Übertragung des HIV-Virus von Mutter auf Kind sei vermeidbar. Die Medizin habe gezeigt, dass es möglich sei, das Risiko der Ansteckung weitgehend zu minimieren. Trotzdem würden auch heute noch täglich weltweit 1.000 Babys geboren, die sich während der Geburt mit dem HIV-Virus infizierten.
Die Anwohner am Golf von Mexiko blieben skeptisch, als BP meldete, mit der neuen Auffangglocke über dem defekten Bohrloch sei der Ölfluss ins Meer nun endlich gestoppt. Die Bilder der Unterwasserkameras waren beruhigend. Doch die Skepsis der Anwohner war offenbar gerechtfertigt, denn die Abdichtung des Bohrlochs scheint neue Probleme verursacht zu haben. Aus Washington, Anna Engelke.
Auf den Bildern, die die Unterwasserkameras vom Bohrloch in mehr als 1500 Metern Tiefe zeigen, sieht alles normal aus. Das Wasser schimmert grünlich, es strömen keine braunen Öl- und Gaswolken mehr aus, dank des Deckels, der seit Donnerstag auf dem Bohrloch sitzt. Die US-Regierung ist dennoch beunruhigt. Was hat es mit den kleinen Blasen auf sich, die auf den Unterwasserbildern ebenfalls zu sehen sind? Sind sie ein Hinweis auf ein Leck in der fast 4 Kilometer langen Leitung unterhalb des Bohrlochs? Carol Browner, die Umweltberaterin von Präsident Obama. Wir beobachten sie weiter. Sie können ein Hinweis sein, müssen es aber nicht. Wir haben BP angewiesen, die Situation dort unten noch genauer zu überwachen. Das macht BP jetzt und deswegen haben wir die Erlaubnis gegeben, den Test fortzusetzen. Zunächst einmal bis zum späten Abend deutscher Zeit. Dann will der Einsatzleiter der US-Regierung neu entscheiden, ob der Test andauern kann oder ob doch Ventile im Deckel geöffnet werden müssen, um Öl und damit Druck abzulassen. Das Öl könnte dann über lange Leitungen in Schiffe gepumpt werden. Allerdings würde zunächst wieder jede Menge Öl in den Golf von Mexiko fließen, bis zu 3 Tage lang, denn so lange dauern die Vorbereitungen. Obamas Beraterin Carol Browner war anzusehen, dass sie an diesem Szenario wenig Freude hat. Niemand will das, absolut nicht. Wir befinden uns aber in einer Situation mit vielen Unbekannten. Deswegen überwachen wir alles 24 Stunden rund um die Uhr. Natürlich wollen wir, dass es endlich vorbei ist. Aber wir wollen nicht in eine Lage kommen, in der wir unkontrollierbare Lecks überall im Meeresboden haben. In den vergangenen Tagen ist deutlich geworden, die Vorstellungen der US-Regierung und die von BP gehen deutlich auseinander. BP möchte den Deckel auf dem Bohrloch halten. Der britische Konzern will nicht, dass wieder Bilder von ausströmendem Öl live im Internet zu sehen sind. Möglicherweise will BP auch vermeiden, dass bei einem Abpumpen von Öl in Tankschiffe festgestellt werden kann, wie viel Öl genau aus dem Bohrloch strömt. Denn BP muss für jeden ausgelaufenen Liter Öl Strafe zahlen. Da kann es für den Konzern vorteilhafter sein, keine exakten Zahlen zu haben, sondern wie derzeit nur Schätzungen. Die Interessen der US-Regierung liegen anders. Sie will in jedem Fall vermeiden, dass es zu weiteren Schäden im Bohrloch kommt. Dafür würde sie auch in Kauf nehmen, weiteres Öl ins Meer fließen zu lassen. Der Einsatzleiter der Obama-Regierung, Thad Allen, hat in Briefen an BP deutlich darauf hingewiesen, wer bei der Bekämpfung der Ölpest das Sagen hat, nämlich die US-Regierung.
Wer nach Spanien in den Urlaub fliegt, weiß, dass er auf Flughäfen wie Madrid oder Barcelona schon einmal mit Verspätungen rechnen muss. Eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. Das kann man verkraften, wenn man 2 oder 3 Wochen Urlaub vor Augen hat. Doch zurzeit müssen die Passagiere in Spanien mit Verspätungen von bis zu 2 Stunden rechnen. Mitten in der schönsten Sommerzeit grassiert eine eigenartige Krankheit unter den spanischen Fluglotsen. Aus Madrid, Nicolas Buschlüter.
Dieses Wochenende erwischte es die Reisenden an den Flughäfen von Barcelona, Alicante und Palma de Mallorca. Wie aus heiterem Himmel Verspätungen bei allen Flügen von im Schnitt 1,5 Stunden. Was war geschehen? In Barcelona alleine meldeten sich am Sonntag plötzlich 28 Fluglotsen krank, knapp die Hälfte des für diesen Tag vorgesehenen Personals. Ersatz konnte so schnell nicht organisiert werden. Die Folge: blinkende Anzeigetafeln und genervte Fluggäste. Ich hoffe, dass sie uns in den Urlaub fliegen lassen, denn den haben wir uns verdient. Hier sehen wir schon, dass die Flüge nach Madrid alle 2 Stunden Verspätung haben. Das wird sich sicher fortsetzen und am Ende sind wir dran. Aufgrund der Verspätungen, die schon mehrere Wochen andauern, ist die Pünktlichkeitsrate im spanischen Flugverkehr auf ein historisches Tief gesunken. Nur noch 40% der Maschinen starten oder landen derzeit zur geplanten Zeit. Der Flughafenbetreiber Aena vermutet hinter den plötzlichen Krankheitsfällen koordinierte Aktionen der Lotsen. Diese seien sauer, weil die Regierung erwäge, ihre üppigen Gehälter zu kürzen. Im Schnitt verdient ein spanischer Fluglotse 150.000 Euro im Jahr. Auch der spanische Verkehrsminister José Blanco hat die Nase voll von den ständigen Ausfällen. Dass die meisten Fluglotsen von einem Tag auf den anderen krank würden, zeige, dass es sich um organisierte Abwesenheiten handle. Die Inspekteure der Sozialversicherung untersuchen gerade die Fälle. Aber ich werde auch überprüfen lassen, ob die Staatsanwaltschaft eingeschaltet werden kann, denn diese Situation beschädigt unser Land schwer. Die Gewerkschaft der Fluglotsen weist jedoch jeglichen Anschein von Absprachen zurück.
Dass japanische Forscher ein Astronautenessen aus Insekten entwickelt haben, gehört eher zu den Randthemen bei COSPA, dem weltgrößten Kongress der Weltraumforscher. Aber auch das Astronautenessen ist ein Thema in Bremen, neben Themen wie zum Beispiel der Erforschung des Klimawandels oder der Erkundung fremder Planeten. 3.600 Forscher aus knapp 60 Ländern tauschen bei COSPA eine Woche lang die neuesten Forschungsergebnisse aus. Aus Bremen berichtet Volkert Lenz.
Auch die Raumfahrtnationen müssen sparen. Deswegen hat der Präsident des Komitees für Weltraumforschung, Roger Maurice Bonnet, die Raumfahrtagenturen der Länder aufgefordert, international noch enger zusammenzuarbeiten als bisher. Zum Auftakt des weltgrößten Raumfahrtkongresses COSPA in Bremen zeigte sich Bonnet vor allem besorgt darüber, dass die Länder immer weniger Geld für die Forschung im All bereitstellen. COSPA-Chef Bonnet sagte zugleich, dass die künftigen Missionen im All immer komplizierter und teurer würden. Einzelne Agenturen, einzelne Organisationen können so etwas natürlich bauen, aber dann haben sie kein Geld mehr für etwas anderes. Deswegen werden internationale Kooperationen künftig wichtige Elemente darstellen. Die Organisatoren des Kongresses bezeichneten die Beobachtung der Erde aus dem All als unverzichtbares Mittel im Kampf gegen den Klimawandel. Erdbeobachtung und Klima zählen zu den Hauptthemen und standen gleich zu Beginn heute im Mittelpunkt zahlreicher Veranstaltungen. Dabei geht es auch darum, die Zuverlässigkeit der Vorhersagesysteme zur Erderwärmung zu verbessern. Die in Bremen versammelten Forscher setzen dabei natürlich auf Satelliten, mit denen sie sich einen Überblick über das Klimageschehen von ganz oben verschaffen wollen. Der Generaldirektor der Europäischen Raumfahrtagentur ESA, Jean-Jacques Dordain, forderte, dabei nicht nur die Erde in den Blick zu nehmen. So versuchen wir auch, andere Dinge im Sonnensystem zu verstehen. Deswegen schauen wir zur Venus, zum Mars, zu Merkur. Auf die Interaktion zwischen Erde und Sonne. Das gehört für mich dazu, um den Klimawandel auf der Erde zu verstehen. Weitere zentrale Fragen bei dem Bremer Kongress sind die Auswirkungen der Vulkanaschewolke von Island, neueste Erkenntnisse über Mond und Mars sowie die Frage, ob wirklich nur ein Urknall zur Entstehung des Weltalls geführt hat.
Das war das Echo des Tages. Sie können sich diese Sendung auch als Podcast herunterladen. Das Angebot finden Sie auf unseren Internetseiten unter den Adressen ndrinfo.de oder wdr5.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und verabschiede mich, Ulrike Bosse.